Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wo ich das letzte Mal im Wort gedient habe, war für mich Josua das Thema. Damals war mutig und stark. Das war der Auslöser, diese Karte. Aber ich möchte auch heute über das Leben von Josua und mit dem Volk Israel sprechen, dass er nach 40 Jahren in der Wüste in dieses gelobte Land hineinkam, von dem Gott sagt, dass da Milch und Honig fließen soll. Und ich denke, dass das auch für uns ein Bild ist, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, möchte Gott uns auch ein Leben in neuen Dimensionen führen lassen. Er will uns da hineinführen. Unter seiner Führung können wir dann ein Leben der Gnade und des Segens empfangen. Und ich denke, niemand von uns hat die Fülle schon ergriffen, für die Gott uns berufen hat. Heute ist mein Thema verlorenes Land zurückerobern. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte beginnen. Wisst ihr, wofür Thomas Edison bekannt ist? Ja, es ist richtig. Es ist teilweise richtig. Ja, wir wissen, dass dieser Edison die Glühbirne erfunden hat. Aber das war ein ganz interessanter Mann. Der hat zusätzlich 1093 Patente angemeldet. Ich weiß nicht, hat jemand von euch ein Patent angemeldet? Also ich nicht. Dein Großvater. Okay. Also er sagte, seine größte Erfindung sei nicht die Arbeit im Zusammenhang mit der Glühbirne, sondern im Zusammenhang mit den elektrischen Kraftwerken. Denn durch diese ist vieles multipliziert worden. Auf allen Kontinenten der Welt ist heute Strom vorhanden und diese riesigen Energien sind dem Menschen zugänglich geworden. Er sagt einmal, unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Er sagt auch, die sicherste Art zum Erfolg sei einfach, einmal mehr als bisher etwas zu versuchen. Es gibt immer einen Weg, es besser zu machen. Und das gilt auch für uns, dass wir dranbleiben, bis wir diesen Weg gefunden haben. Wir alle haben immer wieder Misserfolge. Es gibt kleine Misserfolge, aber es gibt andere, die wiegen schwerer. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir, dass Menschen immer wieder Sünden begehen und dann die Flinte ins Korn werfen, statt dieses Leben einzuüben, zu das sie Jesus berufen hat. Ich denke an manche Christen, die auch wenig davon zeigen, dass Christus nun ihr Herr geworden ist. Dass sie nun gelernt haben, auf Gott zu hören, abhängig von ihm zu leben. Aber da gibt es auch andere, die leben wissentlich nicht nach Gottes Absicht. Und sie verpassen so Gottes Plan für ihr Leben. Es gilt, die Geschichte von Ai zu verstehen. Die lesen wir nachher. Die Geschichte, die wir heute aus dem Buch Josua betrachten, zeigt uns, dass Gottes Hilfe und sein Sieg in unserem Leben nur dann mit uns bleiben, wenn wir Gott gehorsam sind. Es zeigt uns aber auch, dass Gott immer einen Rettungsplan hat. Wenn wir im Leben scheitern, dann ist er da. Wir lesen aus Josua 7 und 8 und wollen die Geschichte von Ai besser verstehen lernen. Denken wir daran, das Volk war 40 Jahre in der Wüste gewesen und hat einen neuen Leiter bekommen, Josua. Sie kamen voller Zuversicht an die Grenzen dieses Landes, das Gott ihnen verheißen hatte. Als diese Geschichte von Ai geschah, hatten sie bereits einen riesigen Sieg in Jericho hinter sich. Gott hat ihnen diese Stadt geschenkt, ohne dass ein einziger hätte kämpfen müssen. Das macht Gott. Die Leute waren total ermutigt, ja, sie waren euphorisch. Gott ist mit uns und nun kann nichts mehr schiefgehen. Aber dann kommt die Geschichte von Ai und die lesen wir, die steht in Josua 7, vorab die Verse 1 bis 12. Josua 7, 1 bis 12. Aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten, den Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel. Und er sprach zu ihnen: Geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Und als sie wieder zu Josua kamen, sprachen sie zu ihm: Lass dich das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk, dahin zu gehen, denn es sind wenige. So zogen vom Volk etwa 3.000 Mann hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai schlugen etwa 36 Mann von ihnen und jagten ihnen nach vom Stadttor bis nach Sebarim und schlugen sie am Abhang. Da wurde das Herz des Volkes verzagt und zerfloss wie Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend. Er und die Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Und Josua sprach: Ach Herr, Herr, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben und uns umzubringen? Oh, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was willst du nun für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf, warum liegst du denn auf dem Angesicht? Israel hat sich versündigt, sie haben auch meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie von dem Gebannten genommen und davon gestohlen und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt haben. Darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann geworden. Ich werde künftig nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Soweit. Das war eine riesige Niederlage für Israel. eine riesige Enttäuschung. Da spricht Gott und sagt, hört einmal, was jetzt geschehen ist, hat einen sehr klaren Grund. Und der ist, es ist Sünde im Volk. Und wenn diese Sünde im Volk bleibt, wird Israel für seine Gegner immer ein ungeschütztes Volk darstellen. Sünde im Volk hatte zu dieser Niederlage geführt. Es wurde dann eine Untersuchung eingeleitet. Gott zeigte, wer gesündigt hatte. Es war Achan, von dem noch die Rede ist, der die gottgeweihten Dinge an sich genommen hatte. Das Volk reagiert auf Gottes Korrektur, bringt die Dinge in Ordnung. Die Gegenstände werden aus seinem Zelt geholt und werden Gott geweiht. Auf der anderen Seite ist Achan auch verantwortlich dafür, dass 36 Leute mit dem Tod bezahlt haben. Er selbst muss dafür büßen und bezahlt selbst die Tat mit seinem Tod. Es gilt, das Problem der Sünde zu lösen. Wir haben das hier gehört. Wenn wir diese Geschichte lesen, sind da einige Dinge drin, die wir für unser Leben über Gott lernen können. Über uns selbst und auch darüber, wie wir im Leben mit Versagen umgehen sollen. Was wir zuerst anschauen wollen, ist, dass wir das Problem der Sünde verstehen. Was ist überhaupt geschehen? Achan sagte, als er nachher zur Rede gestellt wurde, er habe diesen Mantel aus Babylon gesehen, dieses Geld gesehen, dieses Gold. Das waren ganz besondere Mäntel, die man in Babylon trug. Und wer einen solchen Mantel trug, der hatte Ansehen bei den Leuten. Der hatte etwas zu sagen. Das Geld und das Gold, wo es nach vielen Jahren der Wüste weder Gold noch Geld gab, hat den Menschen Sicherheit gegeben. Und er sagt in Josua 7,21, dieser Achan, ich wollte sie so gerne haben, diese Mäntel, dass ich sie mir einfach nahm. Achan ist sehr ehrlich, aber es zeigt uns etwas. Sünde beginnt im Denken. Sünde beginnt nie mit der Tat, sondern wenn Versuchungen im Herzen entstehen. Das Begehren im Herzen geht der Sünde immer voraus. Deshalb gibt es auch so viele verborgene Sünden im Leben der Menschen. Der Feind hat heutzutage viele Christen, viele Menschen verführt, dass man Sünde einfach nur noch belächelt. Aber wisst ihr, warum so viele Menschen gerade mit diesem Thema Mühe haben? Warum gibt es so wenig Ehrfurcht vor Gott? Weil man dieses Thema immer umschiffen will. Die Bibel spricht darüber, und weil wir eine biblische Gemeinde sind, sprechen wir auch darüber. Sünde beginnt im Denken, im Begehren des Herzens. Aber Sünde bringt auch Konsequenzen, und zwar Gottes Gericht. Auf der einen Seite ist es herrlich, einen allwissenden Gott zu haben, der alles weiß in unserem Leben, was da vor sich geht. Aber demselben Gott entgeht auch nichts, was im Verborgenen, im Herzen von uns Menschen geschieht. Die meisten Menschen fürchten sich primär davor, dass ihre verborgenen Sünden ans Licht kommen könnten. Warum fürchten sie sich? Über den Imageverlust, was Menschen über sie denken könnten, oder vor den möglichen Konsequenzen. Aber oft übersehen wir das größte Problem der Sünde, dass wir primär nicht gegenüber Menschen sündigen, sondern vor allem gegenüber Gott. Im Bußpsalm von David sagt er: Gegen dich, o Herr, habe ich gesündigt. Sünde stellt immer ein Vergehen gegen Gottes Ordnungen dar. Die Geschichte hier zeigt, dass es Gott auch mit verborgenen Sünden sehr genau nimmt. Achan bezahlt den Preis dafür. Natürlich leben wir im Zeitalter des Neuen Testaments. Natürlich haben wir Zugang zur Gnade von Gott in Jesus. Aber wir dürfen diesbezüglich nie leichtfertig werden. Es ist wahr, Gott vergibt. Aber manche Konsequenzen der Sünde schleppen wir unser Leben lang mit. Was wir hier aus der Geschichte lernen, ist, dass Sünde nicht nur uns selbst und Gott betrifft, sondern dass es auch die Gemeinde betrifft. Sünde von Achan hatte schlimme Konsequenzen für den ganzen Rest der Gemeinde und des Volkes. Auch Christen vergessen manchmal, welche Trauer sie auslösen, wenn sie in Sünde fallen und in Sünde leben. Und zwar bei anderen Christen. Wie viel Kraft, wie viel Vollmacht, wie viel Salbung gehen auch im Leben von Christen kaputt, wenn Christen in Sünde bleiben. Wie viel Vision, wie viel Leidenschaft für Jesus, wie viel Sicht für Gott und sein Reich gehen kaputt im Leben von Menschen, wenn sie nicht wirklich mit Gott leben. Sünde zerstört Gottes ursprünglichen Plan für uns. Das müssen wir verstehen. Gott hat die ersten Menschen ins Paradies gesetzt, das heißt in den Ort der Wonne. Danach sehnen wir uns doch alle aus tiefstem Herzen nach dieser Wonne, nach diesem Frieden, tief drin ausgeglichen sein, im Frieden sein mit Gott, im Frieden sein mit den Menschen um uns herum, mit dem eigenen Leben. Aber die Sünde, die zerstört das. Manche Christen leben entfernt von Gottes Plan für ihr Leben. Gott will sie segnen, will ihnen Gnade gelingen, Fürsorge zeigen. Aber viele Menschen hindern Gott daran, sich in ihrem Leben zu zeigen. Ich möchte es so sagen, manche Christen haben sich daran gewöhnt, mit Krücken zu laufen. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Dinge haben sich nicht erfüllt. Einiges ist vielleicht schiefgegangen. Ja, natürlich. Wir funktionieren. Wir sind ja bei Jesus. Aber wird Gottes Plan für uns erfüllt? Nehmen wir das Land ein, für das Gott uns berufen hat? Es gilt, Gottes Rettungsplan zu ergreifen. Die Geschichte geht ja weiter. Wir sehen, dass es einen Rettungsplan von Gott gab. Frage: Wisst ihr, was der Name Josua bedeutet? Es hängt zusammen mit dem. Gott rettet, heißt Josua. Warum ist Rettung? Warum ist Neubeginn? Warum ist Vergebung? Warum ist ein Durchstarten mit Gott für uns möglich? Das hat Jesus durch seinen Sieg am Kreuz möglich gemacht. Er ist für jeden Menschen da, der diesen Sieg und diesen Durchbruch von Gott möchte. Durch Jesus bekommen wir die Gnade, ein neues Leben zu führen. Ich möchte 4 Schritte aus der Geschichte nehmen, die uns zeigen, wie wir diesen Rettungsplan von Gott ergreifen können. Erstens, wir sollen Sünden bekennen. In einem Gespräch mit jemandem, der eine große Dummheit begangen hatte. Es lag schon einige Tage zurück und ich fragte ihn, hast du diese Sache mit Gott schon in Ordnung gebracht? Und er sagte, nein, noch nicht. Und ich fragte ihn dann, worauf wartest du denn noch? Christsein bedeutet, wenn uns Versagen bewusst wird, wohin wir gehen sollen. Nicht in die Wartezone, sondern wir gehen zu Jesus ans Kreuz. Wer seine Sünde bekennt und lässt, wird Gnade von Gott bekommen. Und was bedeutet das? Gott ist treu und Gott ist gerecht und er vergibt uns. Zweitens, wir sollen aus unseren Niederlagen lernen. Israel hat nicht nur festgestellt, es gab Sünde, sondern wir sehen im Verlauf der Geschichte, dass Gott noch an einigen anderen Dingen anfing, Korrektur und Erneuerung in das Volk hineinzubringen. Sie waren von Jericho nach Ai gekommen. Ai, eine kleine Stadt, wenige Menschen. Und sie dachten, wie wir vielleicht auch denken, das schaffen wir mit links. Das schaffen wir problemlos. Sie hatten sich aus falscher Selbstsicherheit das eingebrockt. Selbstsicherheit, die nicht daraus kommt, weil wir uns von Jesus geführt wissen, ist immer falsch. Sie hatten sich selbst mehr zugetraut und selbst mehr vertraut als Gott. Sie hatten noch nicht einmal gefragt, ob sie Ai angreifen sollten. Jericho hinter uns und jetzt greifen wir Ai an. Gott ist mit uns, uns kann nichts passieren. Aber Gott sagte, nein, so nicht. Ich möchte ein Volk haben. Ich möchte Menschen haben, Nachfolger haben, die das nicht in falscher Selbstsicherheit von sich aus tun, sondern ich möchte, dass sie auf mich hören. Das zweite Mal ging Israel zuerst in die Schlacht, nachdem sie von Gott gehört hatten. Nur mit Wachsamkeit und nur durch Gehorsam werden wir auch das Land einnehmen, das Gott uns vorbereitet hat. Gott möchte uns nicht nur vergeben, sondern uns helfen, den Sieg zu bekommen. Was lerne ich aus den Niederlagen in meinem Leben? Wie viele Christen tun Folgendes? Ich bekenne dir meine Sünden, bitte vergib mir. Und was geschieht nachher? Sie begehen die gleichen Sünden wieder. Ich möchte dir einige Fragen stellen, damit der Sieg in deinem Leben größer wird. Ich frage dich, warum neigst du zu gewissen Sünden? Welche Werte hast du von deiner Familie mitgenommen, von denen du dich nicht bewusst getrennt hast? Welches Defizit in deiner Seele treibt dich an? Ist es Langeweile? Ist es, dass du in Jesus nicht erfüllt bist? Wenn unser Herz nicht mit Jesus erfüllt ist, dann werden wir durch unsere Defizite immer in irgendwelche sündigen Fettnäpfchen treten. Frag dich einmal, nicht nur die Sünde bekennen, sondern was dazu führt. Natürlich können wir theologisch erklären, das ist ein altes Wesen, das ist daran schuld. Aber warum hat dieses alte Wesen noch so viel Raum? Sehr oft tun wir Dinge nicht, weil wir sündigen wollen, sondern weil wir Defizite haben. Frag dich einmal und dann bringe sie Gott und bitte ihn, diese Dinge zu berühren und zu erneuern. Frag dich, wo musst du wachsam sein? Nicht jeder Mensch muss überall gleich wachsam sein. Wo müssen wir wachsam sein? Wo sind wir angreifbar? Bringe diese Dinge Gott und lerne frühzeitig Grenzen in deinem Leben einzusetzen. Drittens, das Volk hat gelernt, Gott zu dienen. Er möchte nicht, dass ein paar wenige in der Gemeinde dafür delegiert sind. Sie haben 2.000 bis 3.000 Männer geschickt. Aber das zweite Mal, als sie wieder angriffen, haben sie mit dem ganzen Volk gekämpft. Auch heute denken so viele Christen, es reiche ja, wenn einige beten. Es reichen ja, wenn einige geben, wenn einige mitdienen. Aber das ist nie Gottes Idee gewesen. Seine Idee ist es, dass sich alle zu seiner Verfügung stellen, dass alle gemäß den Gaben und den Kräften Gott dienen. Das Problem ist bis heute nicht gelöst in die Gemeinden dieser Welt, vielleicht auch bei uns. Ei hat es schon vor so langer Zeit gegeben. Viertens. Unrecht soll in Ordnung gebracht werden. Wir sollen unsere Sünden nicht nur bekennen, sondern Unrecht soll in Ordnung gebracht werden. Gott sprach zu Josua 7, Vers 13. Steh auf, befiehl dem Volk, sich als Vorbereitung auf morgen zu heiligen. Gib die Gegenstände Gott zurück. Du kannst vor deinen Feinden nicht bestehen, bis du diese Gegenstände nicht entfernt hast. Manchmal ist es in einem Leben nicht getan, dass wir sagen, Herr, bitte vergib mir. Achan hat Gott bestohlen, aber dann hat er Gott zurückgegeben, was ihm gehört hat. Frage: Kann man Gott heute auch noch bestehlen? Ich denke, man kann Gott heute auch noch bestehlen. Wenn man Gott nicht das gibt, was ihm gehört, in unseren Finanzen oder auch mit unserer Zeit. Die Bibel zeigt uns, wer zu Christus gehört, weiht Gott nicht einfach da etwas und dort etwas, sondern er weiht sich Gott mit seinem ganzen Leben. Sie haben die Dinge in Ordnung gebracht, Gott gegeben, was ihm zustand. Die Bibel zeigt uns durch verschiedene Geschichten, wo wir durch unsere Sünden Unrecht begangen haben, Gott oder Menschen betrogen haben. Wenn das so ist, sollen wir diese Dinge auch in Ordnung bringen. Das ist das, was uns Gott letztlich in dieser Geschichte auch so deutlich machen will. Gott gab seinem Volk eine neue Chance. Und diese neue Chance bekommen wir auch immer wieder. Er sagt, gib nicht auf, steh auf, hole dieses verlorene Land zurück. Und in Josua 8,1 sprach Gott nochmal sehr deutlich: Hab keine Angst und lass den Mut nicht sinken. Geh und greife Ai an mit dem ganzen Heer, denn ich habe den König von Ai, sein Land und seine Stadt, sein Volk in deine Hand gegeben. Und was tat das Volk? Sie hörten auf Gott und sie griffen Ai an, und zwar mit vereinten Kräften. Und Gott gab ihnen den Sieg. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wo wir am heutigen Tag stehen, aber ich denke, jeder von uns hat irgendwo in seinem Leben Land einzunehmen. Manche von uns wissen, es gibt Dinge, da haben sie Land verloren. Da haben sie Dinge preisgegeben. Da haben sie sich mit dem Heute irgendwo abgefunden. Manche haben vielleicht aufgehört, gegen gewisse Dinge zu kämpfen. Wenn Gott vergibt, dann vergibt er. Gott gräbt Altes nicht mehr aus. Steh auf. Vielleicht sind Dinge im Beruf, in Beziehungen, in Finanzen schiefgelaufen. Ich möchte dir sagen, vertraue neu auf Gott. Vielleicht bist du frustriert, weil du dir vorkommst, als wärst du kein guter Zeuge von Jesus. Aber ich sag dir, gib nicht auf. Lass nicht die Stimme der Verdammnis dein Leben kaputt machen, sondern nimm Land ein. Die Bibel sagt auch, tröstet einander mit dem Trost, den ihr erlebt habt. Gottes Plan für dich und dein Leben ist unumstößlich. Begrabe nicht die Ziele, die Gott dir in dein Leben hineingelegt hat. Lass es nicht zu, dass Erlebtes, sei es durch andere Menschen, durch eigenes Versagen, dich hindert und du das Land preisgibst und brachliegen lässt. Sondern steh auf. Ich dachte, wie wäre es, wenn manche von uns, die vielleicht heute im Herzen in ihrer Biografie auf Krücken laufen, diese Krücken in die Hand nehmen und hochhalten und sie zum Kreuz formen. Das ist die Hoffnung in unserem Leben. Das ist Jesus, der durch seinen Tod am Kreuz Vergebung, Erneuerung, Wiederherstellung, Versöhnung und Hoffnung gebracht hat. Wenn wir unser Leben voll auf Jesus setzen, liebe Geschwister, egal wie alt wir sind, dann wird sich etwas verändern. Und egal, wenn du etwas verpasst hast im Plan von Gott für dein Leben, ich sage dir, Gott gibt dir eine neue Ernte und er gibt dir neuen Ertrag. Für Gott ist sein Plan nicht fertig. Vielleicht konnten im ersten Plan Gottes nicht alles ausgeführt werden. Aber Gott hat trotzdem noch einen. Gott hat einen Weg, aber eines müssen wir tun. Unsere Hoffnung ganz auf Jesus setzen. Auf dieses Kreuz, auf dieses Symbol vom Sieg Jesu für unser Leben. Und ich lade dich ein, ergreif das. Amen.